Wasser Life Balance für neue Führungskräfte. Heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Wir kennen uns über das Burnout-Netzwerk und ich muss sagen, Jonathan ist ein echtes Brain, wenn es um Gesundheit geht. Und ich muss ehrlich gestehen, Jonathan ist 22 Jahre alt, ja, glaube ich, hast du gerade gesagt. Und als ich Jonathan das erste Mal gesehen habe, da so auf der Bühne, da muss ich sagen, ich war so irgendwie, da musste ich mich echt an der eigenen Nase fassen, weil ich gedacht habe, was will der Jungspund uns jetzt denn da erzählen? Und ich muss sagen, ich war krassest überrascht. Also das ist unfassbar, was du über Gesundheit weißt. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, 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 dass du heute im Podcast bist, der Sprung ins kalte Wasser, damit wir Leadership und Körperkunde ein bisschen auf eine Ebene bringen und unsere Gäste dürfen sich gerne erwischt fühlen. Ja, damit der Joballtag und der Führungsalltag Step by Step vielleicht ein bisschen gesünder werden. Und jetzt bin ich einfach ganz gespannt, auf was wir denn alles kommen, wie wir denn die Führungskompetenz und Vorbild sein und all das mit Gesundheit zusammenbringen. Herzlich willkommen im Podcast, Jonathan. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf die Folge.
Super. Magst du uns kurz mitnehmen, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema so intensiv beschäftigst?
Ja, also man beschäftigt ja erst sich mit etwas, wenn es dringend ist, etwas zu machen. So ist die menschliche Natur, sag ich mal. Und so hatte ich selber halt viele Allergien, Asthma und Unverträglichkeiten schon mein Leben lang eigentlich. Und dann habe ich mich halt so, wenn man anfängt, ein bisschen Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, so 15, 16 vielleicht, angefangen, mich damit intensiv zu beschäftigen, weil ich mich halt nicht irgendwie 20 Jahre schlecht ernährt habe und dann ein Problem hatte, sondern das schon immer da war. Und nichts in unserem Universum ist ohne Grund da und es gibt immer eine Ursache und eine Wirkung und das ist auch meine Mission, wirklich die Ursachen für Krankheiten zu erforschen und da wirklich dann auch Lösungen anzubieten, die halt funktionieren. Und da sehe ich halt auch sehr viel Quatsch, was so im Internet rumfliegt. Und da können wir heute gerne drauf eingehen.
Wenn du sagst, das ist schon fast eine Mission, ne? Also dein ganzes Engagement, hast du auch sowas wie eine Vision? Also wo soll es denn für dich hingehen?
Also ich sehe das so, dass ich der Menschheit diene und am Anfang wollte ich die Menschheit retten. Aber da musste ich leider feststellen, dass das nicht funktioniert. Deswegen, helfe ich einfach jedem, der auf mich zukommt und tue mein Bestes. Ne? Aber das entwickelt so, wie es sich entwickelt, so sehe ich das inzwischen und habe da jetzt kein genaues Bild vor Augen, sondern gebe jeden Tag mein Bestes.
Du nennst dich Health Hacker. Wer oder was ist ein Health Hacker?
Ja, es gibt ja das Wort Biohacking. Das kennen ja vielleicht viele. Und dieses Biohacking habe ich dann ein bisschen abgewandelt in Health Hacking, weil ich Biohacking als ja auch sehr kontrovers sehe und es immer um irgendeinen Rumoptimierungsdrang geht und an irgendwelchen kleinen Stellschrauben rumgedreht wird. Aber da wird halt ganz oft vergessen, worauf es wirklich ursächlich halt ankommt, um gesund zu sein. Und das Gleiche, was halt jemand chronisch Kranken gesund macht, wird auch einen schon Gesunden noch leistungsfähiger machen und nicht irgendein Umdrehen an einer kleinen Stellschraube in einem sehr, sehr komplexen System, was wir nun mal haben als Körper. Und deswegen ja, präge ich mir mal den Namen Health Hacker oder Health Hacking und sehe damit halt wirklich ursächliche Gesundheit und Optimierung und nicht ja, ahnungsloses Rumoptimieren an einem Körper, den man nicht verstanden hat.
Was ist denn Gesundheit dann für dich? Hast du da eine Definition für dich gefunden oder einfach ganz persönlich, was ist Gesundheit für dich?
Ich denke, dass Gesundheit der Grundzustand ist, welcher für die meisten wahrscheinlich Spitzenleistungen sind. Also dass man halt einfach zu jeglichem Zeitpunkt so viel Energie hat, dass man sie nicht verbrauchen kann. Oder Energieüberschuss, besser gesagt. Mhm. Und deswegen sage ich auch Gesundheit und Spitzenleistung. Zum Beispiel mein Podcast heißt auch Gesundheit und Spitzenleistung verstehen. Mhm. Und das kann man halt aus meiner Sicht nur erreichen mit der Natur. Und wenn man mit der Natur sich an der Natur orientiert, dann kann man halt diesen natürlichen Grundzustand wiedererlangen oder aufrechterhalten. Aber den kann man halt nicht künstlich erzeugen.
Die Natur ist perfekt, sagst du ja auch. Wenn ich jetzt auf meine Klientel mal so ein bisschen eingehe, also ich unterstütze besonders neue Führungskräfte dabei, tatsächlich auch gesund zu führen, auf Basis von ihrer Persönlichkeit zu führen. Und jetzt haben die aber sehr oft Stress. Das heißt, die haben große Herausforderungen, die sind dann irgendwie wegen Burnout-Prävention oder einfach sich in diese Führungsrolle überhaupt reinfinden können. Und wenn man jetzt überlegt, wie man diese beiden Themen zusammenbringen kann, also Gesundheit und Führung, ja, welche Schnittmenge siehst du da? Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, naja, ich habe halt Stress, ja, und ich muss mich halt mit dem Sandwich vorm Rechner oder sowas durch die Mittagspause quälen, wenn überhaupt, gibt es da schon irgendwie eine Idee von dir, wie du diese Schnittmenge zwischen Leadership und Gesundheit definieren kannst?
Aus meiner Sicht zumindest, ist ja nur eine Sichtweise, aber ist Stress natürlich vom Arbeitsplatz nur ein Faktor und es gibt viele Stressfaktoren. Da zählt die Ernährung dazu, aber das ist auch nur ein kleiner Part. Da zählt Stress dazu vom Kopf, da zählt Stress dazu von Umwelteinflüssen wie Elektrosmog oder Toxine. Da zählt Stress von Hitze dazu, von Kälte. Das ist alles Stress und äußert sich im Körper biochemisch genauso, wie wenn man gestresst ist, weil man einen Zeitdruck hat. Oder Fasten oder zu viel essen oder zu wenig essen ist auch beides stressfähig. Mhm. Und da sollte man, denke ich, halt an jeder Ebene ansetzen. Ne? Und dann kann man auch bei einer Führungspersönlichkeit den Stress sehr stark minimieren, auch wenn da vielleicht auf der Arbeit Stress ist, ne? Was ja auch zu einem gewissen Grad halt normal ist.
Dann lass uns doch mal gerne in die einzelnen Dinge so ein bisschen reinzoomen. Was mir jetzt noch ein Thema, was mir noch wichtig ist, einfach damit ich es nicht vergesse, das ist der Schlaf. Schlaf ist ja der Ausgleich zu diesem ganzen Stress. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das für uns noch mal ein bisschen besser definieren. Was könnte denn da auch der Hintergrund von Schlafstörungen sein? Und wann sagst du, wird es kritisch?
Ja, Schlaf ist ein Lieblingsthema von mir, weil, wie du es gesagt hast, die Grundlage ist und im Schlaf sicherlich der größte Hebel liegt, weil das die Phase ist, wo der Körper sich repariert, zusammengebaut wird und sich weiterentwickelt oder Gedanken und Gelerntes auch abgespeichert wird im Langzeitgedächtnis. Und deswegen ist das sicherlich sehr, sehr wichtig. Aber es ist halt nicht so, dass man irgendwie viel schlafen braucht, sondern es eher darum geht, dass man halt tief schläft und dann kann man auch mit 6 Stunden Schlaf sehr, sehr gut auskommen, beziehungsweise ich sage sogar, je gesünder du bist, desto weniger Schlaf brauchst du, wenn du halt von alleine ein wenig Schlaf brauchst und dich nicht dazu zwingst. Mhm. Und da, wie gesagt, ist das individuell, aber ich habe schon Kundenerfolge gehabt, wo die dann teilweise nur noch 5 bis 6 Stunden Schlaf brauchen.
Mhm. Also es geht nicht um die Länge, sondern um die Qualität von Schlaf.
Genau.
Richtig? Okay. Genau. Und was kann ich jetzt machen, damit mein Schlaf besser wird?
Ja, ganz viel. Es fängt sicherlich auch bei Ernährung an. Wenn wir in den Tiefschlaf kommen, wird unser Hormon Melatonin gebildet. Und dieses Hormon ist halt das Haupttaktungsinstrument, sage ich jetzt mal, für unseren Körper, was genau sagt, wo was wie passieren soll. Und ist sogar in der Lage, Genschäden zu reparieren. Und wenn das halt viel produziert wird, dann braucht man auch weniger Schlaf und das wird halt nur im Tiefschlaf produziert und diesen Tiefschlaf, den kann man halt maximieren und da zählt halt Ernährung dazu, da zählt dazu, wie man schläft, die Raumtemperatur ist wichtig, wie es dunkel ist.
Lass uns da mal gerne reinzoomen, ich finde das spannend. Darf ich dann irgendwie um 22 Uhr noch mal einen Schnitzel mir reinziehen oder gibt es da so ein bisschen so ein Baukastensystem, wie ich es schaffe, dass ich Step by Step vielleicht sogar zu einem besseren Schlaf komme? Weil wenn ich jetzt an meine Leute denke, wenn ich denen jetzt sage, also hier ist die Liste und das musst du alles umsetzen, ja, dann ist das für die vielleicht ein bisschen too much. Aber wo gibt es da so ein paar Punkte, wo du sagst, da könnte ich mal anfangen damit?
Also das Effektivste und was den größten Hebel hat, ist sicherlich das Licht. Und das haben wir schon einige auch gehört, aber nochmal zur Wiederholung. Es ist ja immer sehr gut, die Sachen zu wiederholen. Das Melatonin, was uns sozusagen regenerieren lässt, wird in Tiefschlaf gebildet und das wird nur von der Zirbeldrüse wird das produziert. Das wird dann nur von dieser Zirbeldrüse produziert, wenn es dunkel ist. Und mit dunkel meine ich dunkel. Und am besten so dunkel, dass man halt gar nichts mehr sieht. Und dann ist wirklich die Melatoninproduktion am höchsten. Das heißt, wenn man ja da noch LED-Licht anhat oder wo ein Feuermelder oben blinkt oder was weiß ich, draußen eine Straßenlaterne reinscheint, dann ist der Schlaf, ja, ich will nicht sagen, fast nicht vorhanden, aber wenn man ein Lux-Licht hat, das ist ungefähr eine Kerze auf einen Meter Abstand, produziert die Zirbeldrüse null Melatonin. Und wenn dann halt eine Straßenlaterne ist, so dann ja, wird man natürlich trotzdem sich erholen, aber es ist sehr viel schlechter. Und deswegen wirklich den Raum so dunkel machen wie möglich. Und dann ja, schläft man sehr tief. Nur das Problem ist für die Zirbeldrüse, ist nicht nur das Licht, was wir sehen. Wir sehen ja nur ein ganz kleines Spektrum von Licht. Es gibt ja noch ganz viel mehr Wellenlängen und diese Zirbeldrüse sieht sozusagen alle Wellenlängen und wird auch von allen gestört. Das heißt, wenn da ein Handy neben liegt, was aber nicht leuchtet, dann stört das trotzdem. Und wenn da ein WLAN-Router ist, dann stört das trotzdem. Und der Mast, der draußen steht, der stört auch. Mhm. Also für die Zirbeldrüse ist eigentlich immer Tag, sagen wir so. Und deswegen ist die ja auch sehr viel kleiner, als sie früher war, wenn man sich das untersucht. Die Melatoninproduktion generell ist dermaßen schlecht und wird immer schlechter. Und ja, das ist halt ein großes Problem und ja, führt vielleicht auch zu dann schnellerer Reaktion auf Stress. Na, das ist ja immer eine Wechsel.
Jetzt hatten wir noch die Ernährung. Da gibt es einen Satz und der heißt, du bist, was du isst. Was sagst du dazu? Stimmt das oder nicht so?
Jein, also erstmal würde ich sagen, bist du ja nicht dein Körper, sondern du bist halt der, der den Körper wahrnimmt. Also würde ich das anders formulieren und sagen, der Körper ist, was er ist und das stimmt auch nicht ganz, weil der Körper ist eher das, was er resorbiert und nur weil man das reinschmeißt, kommt es noch lange nicht im Körper an. Und vor allen Dingen schmeißt man ja auch nicht irgendwas nur in den Mund, sondern wenn man sich irgendwas auf die Haut schmiert, resorbiert man das genauso. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mit Sonnencreme eincremt, dann nimmt man den ganzen Scheiß auf der Sonnencreme auch auf. Und ja, das braucht man eigentlich auch nicht. Oder bei Frauen die ganzen Kosmetikprodukte, sag ich mal, da muss man sehr genau darauf achten, was da drin ist. Und nur weil da bei DM Bio draufsteht und was weiß ich was, ist das lange nicht gut.
Gibt es da was, wo du sagst, da kann ich drauf? Also gibt es zum Beispiel einen Stoff, der da nicht drin sein sollte in dem ganzen Zeug?
Die kann ich nicht alle aufzählen.
Okay. Vielleicht machen wir so eine Checkliste. Dann schickst du mir die Checkliste und ich packst du die Shownotes so drauf.
Ja, aber ich habe einen sehr guten Tipp für alle Zuhörer. Es gibt eine App, die heißt ToxFox oder FoxTox. Entweder so rum oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau. Und damit kann man jeden QR-Code einscannen, beziehungsweise den Strichcode auf der Rückseite eines Produkts. Und das gibt einem dann genau raus, was da drin ist und was halt bedenklich ist oder was halt gefährlich ist und welches Produkt halt dazu gut ist. Und dann kannst du 99% der Produkte wegschmeißen.
Okay, alles klar. Also ab zum Badschrank und außer dir. Perfekt. Jetzt möchte ich mit noch ein paar anderen Sachen aufräumen. Jetzt wird es ja langsam spannend, ne? Weil die ersten, glaube ich, also ich muss sagen, ich werde meinen Badschrank wahrscheinlich auch ein bisschen aussortieren müssen. Das Thema Zucker. Was ist denn jetzt mit dem Zucker? Ist der jetzt schlecht oder gut? Oder darf ich Zucker essen? Darf ich nur zu bestimmten Zeiten Zucker essen? Gibt es Zucker, die sind irgendwie gesund? Oder was sagst du dazu?
Ja, das wird ja auch sehr viel Hysterie drum gemacht, da achtet man darauf, keinen Zucker zu essen, aber isst den ganzen Tag irgendwelche oxidierten Pflanzenöle, da kann man ja gleich noch drauf kommen. Zucker an sich ist halt nicht giftig, also da gibt es sehr viel schlimmere Sachen, es ist halt einfach komplett nährstofflos, das heißt, das ist reine Energie. Also wenn man jetzt nur den Zucker essen würde, dann wäre das natürlich nicht so gut, aber in den meisten Fällen, wenn man sich halt normal ernährt, ja, was heißt normal, aber wenn man sich nährstoffreich ernährt, dann kann man auch mal Zucker essen, muss sich da keinen Kopf machen. Und da ist sehr zu unterscheiden zwischen Zucker, normaler Zucker, Haushaltszucker, der aus der Zuckerrübe kommt, der in gewisser Weise fast noch natürlich ist, wenn man das so sagen kann, und welcher halt nicht einfach nur Zucker ist, sondern 50% Glucose, 50% Fructose, das heißt ein Disaccharid. Und wenn das halt in den Körper reinkommt, dann wird das im Blut nicht nur von Insulin aufgenommen, nur Glucose wird von Insulin aufgenommen und Fructose über sogenannte GLUT5-Transporter ohne es zu kompliziert zu machen. Mhm. Und das heißt, dass wenn man zum Beispiel die gleiche Menge Zucker isst, also Haushaltszucker, weißen Zucker und die gleiche Menge als weißes Brötchen, dann kriegt man von dem weißen Brötchen doppelt so hohen Blutzucker, dann sehr viel höheren. Mhm. Und so gesehen ist Zucker eigentlich sehr viel besser. Also das macht natürlich keinen Spaß, rein Zucker zu essen, aber prinzipiell ist es nicht so schlimm. Und was wirklich schlimm ist, ist aber Fructose-Sirup, weil dieser Blut-5-Transporter halt limitiert ist. Das heißt, wenn da zu viel auf einmal reinkommt von Fructose, dann ist das too much und dann bleibt das im Blut. Und das ist ja auch bei Diabetes so, deswegen ist Diabetes so ungesund, weil dann halt zu viel Blut im Zucker ist. Und das ist halt extrem schlecht, weil dann lauter AGEs und andere Produkte sich bilden, welche krebserregend sind. Mhm. Und die will man halt nicht im Blut haben. Und wenn man dann zu viel Fructose-Sirup zum Beispiel, was halt sehr hoch konzentriert ist, in Produkten drin hat, dann wird es wirklich ungesund. Aber normaler Zucker ist nicht ungesund. Mhm. Der ist auch nicht gesund, aber der ist auch nicht ungesund, sagen wir so. Mhm.
Und also wenn ich jetzt hier mal die ganzen, ich habe jetzt, hau mich nicht gleich, Agavendicksaft im Schrank, dann habe ich so dieses Erythrit, was gibt es noch? Kokosblütenzucker, Dattelsirup. Ich will gerade überlegen. Ich glaube, das war es so einigermaßen. Was kann ich davon jetzt weglassen?
Ja, dieser Kokosblütenzucker ist sicherlich sehr natürlich. Ne? Erythrit, will ich nicht übertreiben, ist auch nicht so geil für den Darm, aber an sich ja sehr gut, weil es halt ja kein Zucker in der Form ist, der ins Blut kommt und dann als Zucker verstoffwechselt wird und deswegen auch nicht, oder deswegen so oft als gesund angesehen wird. Und Agavendicksaft, ja, ist halt immer noch was anderes als Fructose-Sirup aus Mais. Ah, okay. Den kann man schon nehmen, aber ich würde jetzt nicht da mega viel auf einmal von nehmen. Ne?
Mhm. Ja, ich backe liebend gerne. Dann nehme ich immer Agavendicksaft statt normalen Zucker, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt, also jetzt langsam zweifle ich, ob das Sinn gemacht hat. Ja, sehr spannend.
Ich weiß jetzt das Fructose-Glucose-Verhältnis von Agavendicksaft nicht auswendig, aber das ist ja alles nicht. Also es gibt niemals in der Natur 100% Fructose oder 100% Glucose bei Zucker.
Okay, also wenn umso natürlicher, umso besser. Und dann lieber vielleicht eine Banane mit in Kuchen reinbacken, damit süßer ist. Ist das jetzt
Bananenkuchen gibt es ja viel. Also kann man schon machen.
Bananenkuchen, super. Cool. Ja, ich gehe auch ein bisschen so auf diesen ganzen Keksteller-Kram ein. Ne? Also ich habe, wenn du jetzt bei so einer Firma da irgendwie in den Meetingraum kommst, dann steht da halt erstmal so ein Teller und da ist dann ganz viel Süßkram drin und manche, die nehmen dann die Äpfel. Ne? Dann geht's, also es ist ganz spannend, was da irgendwie gerade passiert. Da gibt es ein paar Leute, die verteufeln dann Zucker, aber ich glaube, damit haben wir jetzt einigermaßen aufgeräumt. Man sollte halt nicht übertreiben. Thema Fett. Also das hat mich wirklich total fasziniert. Wenn ich jetzt sehr fettig esse, ja, dann kann das irgendwie gesund sein oder kann das nicht gesund sein? Oder wie ist das denn? Frittiert ist ja wahrscheinlich irgendwie nicht so gut. Avocado sagt man, ist total gesund. Was sagst du dazu?
Ja, genau. Frittiert ist nicht so gut, um da anzuschließen, weil das halt erhitzt wird und dann oxidiert. Und das ist auch das Wichtigste. Da habe ich ja da beim Burnout-Netzwerk einen Vortrag drüber gehalten. Es ist halt so, dass Fette an sich alle irgendwo gesund sind. Jedes Fett brauchen wir. Und sonst würde es auch in der Evolution halt, wir haben uns halt dran angepasst, sonst wird es das auch nicht geben, so ganz einfach. Und da kann man nicht einfach irgendwas ausschließen, ob es jetzt Zucker ist oder ob es Fett ist oder keine Ahnung, High Protein, Low Carb, High Carb, was weiß ich. Mhm. Ist halt alles gegen die Evolution. Ich weiß auch nicht, was sich manche Menschen dabei denken. Auf jeden Fall ist es halt wichtig, dass das in dem Naturzustand belassen wird. Das heißt, wenn so ein Fett in einem Samen drin ist oder in einer Nuss drin ist, dann ist es vor Oxidation geschützt. Mhm. Und wenn man das da halt rausnimmt, auch aus Fischen zum Beispiel, dann ist das sehr, sehr anfällig für Oxidation. Mhm. Vor allem die ungesättigten Fette, das heißt so Butter, Kokosöl, die sind ja alle gesättigt. Die haben keine Doppelbindung, das heißt, die können nicht oxidieren. Ohne Bild ist das jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, aber die Ungesättigten haben halt immer Doppelbindung und die können oxidieren. Das kann man dann halt nochmal nachrecherchieren, beziehungsweise diese Doppelbindungen gehen halt kaputt unter Hitze und dann ist das Fett oxidiert und wenn das Fett halt oxidiert ist, kann der Körper das nicht unterscheiden und baut das genauso in den Körper ein und hat aber keine Funktion mehr. Und es führt zu oxidativem Stress und zu Entzündungen und zu einem 25% höheren Herzinfarktrisiko, habe ich da gesagt. Wenn man 5 Gramm oxidiertes Fett pro Tag konsumiert, hat man ein 25% erhöhtes Herzinfarktrisiko. Das heißt, wenn man ein ungesättigtes Fett erhitzt, also Olivenöl auch in der Pfanne oder Rapsöl oder Sonnenblumenöl, dann oxidiert das sofort. Und wenn man Leinöl nimmt und das in die Sonne stellt, oxidiert das auch schon, weil Omega-3 noch anfälliger dafür ist oder Fischöl auch. Deswegen bin ich nicht für Fischöl, beziehungsweise eigentlich ist das relativ klar, dass Fischöl hochgradig ranzig ist normalerweise. Das riecht man ja auch. Und das hat nichts im Körper verloren, sagen wir so. Und führt halt zu allerlei Problemen und ist aus meiner Sicht, oder wenn man die Konsumrate von Pflanzenölen über die Konsumrate oder über die Herzinfarktzahlen legt, ist das eine Kurve 1:1. Und das ist das Hauptproblem unserer heutigen Gesellschaft und der dementsprechenden Gesundheit.
Und braten kann ich dann mit Kokosöl? Geht das jetzt oder geht das jetzt nicht?
Ja, genau. Kokosöl, Butter, Schmalz, alles, was gesättigt ist, was normalerweise als ungesund angepriesen wird, weil es halt kompletter Quatsch ist.
Alles klar. Wieder mit was aufgeräumt. Also ich werde auf jeden Fall Kokosöl besorgen. So, jetzt ist es ja so, mit diesem ganzen Essen und Licht und Schlaf und so hatten wir jetzt schon einige Themen abgeklappert. Jetzt gibt es aber noch ein Thema und das ist mir tatsächlich ganz wichtig, weil ich sehr, sehr viel Sport mache und mir das auch total wichtig ist, dann morgens erstmal aufzustehen und laufen zu gehen. Das ist wie, für mich ist das wie Urlaub am Morgen so gefühlt, die ersten Stunden im Tag. Das heißt, die Bewegung fehlt uns noch. Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich gesund an Bewegung? Gibt es da überhaupt Regeln? Macht sowas wie Morgenroutine überhaupt Sinn, so wie ich das mache? Oder was sagst du dazu?
Das ist sehr individuell, sagen wir so. Aber prinzipiell ist es sehr, sehr wichtig, natürlich sich zu bewegen. Sonst funktioniert das Lymphsystem zum Beispiel nicht. Oder das Lymphsystem hat keine Pumpe wie das Blutsystem und muss bewegt werden. Deswegen ist Bewegung halt sehr gut zum Beispiel. Und man fühlt sich danach besser. Hat natürlich noch viele andere Gründe, um das morgens zu machen. Ist auch sehr sinnvoll. Man sollte sich jetzt morgens nicht komplett verausgaben. Ne? Dann hat man keine Energie mehr für den Tag. Aber wenn man morgens so ein bisschen joggen geht und du ja sehr sportlich bist, dann ist das ganz entspannt wahrscheinlich für dich. Und was sehr, sehr gut ist, ja, auf jeden Fall. Und das Sonnenlicht morgens aufzunehmen, ist auch eine sehr wichtige Information für den Körper, weil er dann weiß, wie spät es ist, wie er das Immunsystem einstellen muss und lauter solche Sachen.
Ah, okay. Also Morgensport ist auf jeden Fall gut. Was mache ich denn mit so Leuten, die im Büro sind und die jetzt einfach nicht so viel rauskommen? Ne? Also nicht jeder hat den Luxus, morgens 2 Stunden Morgenroutine zu machen. Es gibt ja auch Leute, die haben sowas wie Kinder, ne? Oder müssen um 7 Uhr im Office sein. Gibt es dafür von dir so ein paar Tipps, wie ich es denn schaffe, diese Bewegung über den Tag trotzdem zu bekommen? Vielleicht auch möglichst einfach, ne? Damit es einfach geht und die Leute sich gesunde Gewohnheiten zum Beispiel aneignen können.
Ja, wenn es möglich ist, rumlaufen während des Telefonierens, das sage ich meinen Leuten immer, dann lauf wenigstens rum, wenn du telefonierst, weil dann der ganze Körper sich ein bisschen bewegt und spazieren gehen, sage ich mal, ist auch wahrscheinlich eine der gesündesten Sportarten. Man muss nicht hart Sport machen, um gesund zu sein oder abzunehmen oder was auch immer. Da reicht es, wenn man, sage ich mal, den Grundumsatz ein bisschen höher hält und spazieren geht oder von mir aus auch im Büro im Kreis läuft und da vielleicht mal das Fenster bei aufmacht, frische Luft reinlässt und ein paar Sonnenstrahlen aufs Gesicht fallen lässt, weil die Sonne schon sehr, sehr wichtig ist. Und das, wenn man, sage ich mal, sich komplett von der Natur trennt, also wirklich nie draußen ist oder mal barfuß über den Rasen läuft, dann fehlt da eine Information. Also das ist jetzt nicht irgendwie esoterisch, sondern der Körper braucht die Information des Magnetfelds der Erde, braucht die Information des Sonnenlichtes und ohne das funktioniert da eigentlich gar nichts mehr, wenn die halt weg wäre. Also wenn man jemanden in einen dunklen Bunker einsperrt, wo kein Sonnenlicht ist, so verliert er nach 3 Tagen, gibt viele Studien dazu, komplett die Orientierung und ist eigentlich zu nichts mehr in der Lage und nach 7 Tagen muss der ihn raushören, weil sonst krepiert der.
Boah, okay, krass. Wenn ich jetzt dran denke, dass manche Leute gehen ins Fitnessstudio in der Mittagspause, wenn ich da jetzt kein Sonnenlicht habe, sondern nur LED, bringt das denn überhaupt was, oder?
Ich hoffe, da ist ein Fenster drin, da scheint noch ein bisschen die Sonne rein. Ne? Aber prinzipiell ist LED eher eine Fehlinformation, weil es halt vom Spektrum sehr unnatürlich ist und sehr hohe Peaks bei 460 Nanometer hat und das zum Beispiel maximal die Melatoninproduktion hemmt. Mhm. Das ist auch so ein ganz komischer Zufall, dass es genau da ist. Aber LED-Licht ist sehr gesundheitsschädlich.
Mhm. Ja, spannend. Da kriegt man jetzt fast schon den Bogen wieder zum Anfang. Ne? Also wenn ich jetzt abends im Office zu lange arbeite oder sehr lange arbeite, dann habe ich ja den Bildschirm. Also jetzt so die klassischen Büroberufe, sage ich mal. Ja? Oder auch eben meine Führungskräfte arbeiten sehr viel am Rechner. Und dann habe ich jetzt diese Informationen von dem Rechner, ja, und der sagt mir im Prinzip dann, es ist Tag und du kannst immer weiterarbeiten, oder wie funktioniert das?
Ja, genau, also das LED-Licht ist sehr ähnlich, also nicht ähnlich, aber je blauer der Wellenlängenanteil ist, desto mehr imitiert das, sage ich mal, das Tageslicht, wenn die Sonne ganz oben steht, ist ja am blauesten und wenn die untergeht, ist ja eher rötlich. Und wenn man dann halt ein blaues LED-Licht hat, dann denkt der Körper die ganze Zeit, es wäre helliger Tag. Ja, genau.
Ah, okay. Gibt es dann so eine Arbeitszeit, wo du sagst, okay, also das wäre gesund?
Ja, also ich arbeite meistens auch bis 10 oder so. Aber man kann ja trotzdem, sage ich mal, da Blaulichtfilter reinmachen. Man kann trotzdem eine Blaulichtfilterbrille aufsetzen. Mhm. Man kann vielleicht auch mal nicht am Computer arbeiten, sondern auf Papier oder so. Und dann geht das schon. Solange einen das jetzt nicht so mega stresst und man halt nicht dauernd diese Informationen vom Bildschirm hat.
Mhm. Okay, super. Ich versuche jetzt das so ein bisschen zusammenzufassen. Ich bin echt gespannt, ob ich das hinbekomme. Also wir hatten das Thema Schlaf. Beim Schlaf habe ich mir gemerkt, möglichst dunkel. Ja? Also ich darf definitiv mehr Rollen schaffen. Dann das Thema Ernährung gab es noch, also ein Thema Ernährung, dass man halt möglichst natürlich sich ernähren darf, ja, besonders irgendwie bei den Ölen, das fand ich ganz spannend, fand ich auch damals bei deinem Vortrag schon spannend, dass man eben am besten Kokosöl benutzt oder Butter zum Braten, ja, und da ist vielleicht auch die Butter kommt da normalerweise jetzt nicht so gut weg. Dann das Thema Zucker, also weißer Zucker ist in Maßen sogar okay, also es ist weder schlimm noch gut, so, ne, weil es irgendwie keinen Nährwert hat, genau, und dass man aber da vielleicht eben auf natürliche Süßstoffe am besten zurückgreifen kann, das Thema Fett hatten wir schon und das Thema Bewegung, also dass man möglichst auch sich draußen bewegt, weil die Sonne, das ist eine wichtige Information für den Körper, weil sonst fehlt ihm irgendwie was. Das war jetzt ein bisschen Harikiri zusammengefasst, aber gab es noch irgendwie was, wo du sagst, also das Thema, das hatten wir jetzt noch nicht, wenn man das ganze Thema Gesundheit ganzheitlich betrachten will, das möchtest du noch ansprechen?
Vielleicht noch etwas zum Thema, wenn es zu spät ist und die Gesundheit nicht mehr da ist, sehe ich zurzeit leider aufgrund bestimmter Sachen sehr oft, dass sehr viele Leute dann Allergien bekommen oder andere Autoimmunerkrankungen. Und ich möchte einfach sagen, dass das eigentlich alles ein ähnliches Prinzip ist des Körpers, wo das Immunsystem entgleist. Das kann dann verschiedene Trigger haben und verschiedene Ursachen. Das muss man herausfinden und das ist meine Aufgabe, herauszufinden, warum zum Beispiel der Körper dann sich selber angreift und man, keine Ahnung, Hashimoto hat oder Asthma oder Morbus Crohn, was weiß ich. Oder halt einfach nur eine Allergie, wo der Körper erstmal nur das angreift, was von außen reinkommt und, keine Ahnung, Hausstaub nicht mehr verträgt oder Milch nicht mehr verträgt oder Fructoseintoleranz hat oder was auch immer. Mhm. Und das belastet einen natürlich sehr stark im Alltag und ist auch ein Stress und sollte auch nicht sein und ist definitiv nicht gesund und lässt sich relativ leicht beheben, sagen wir so.
Also sind es dann Krankheiten oder Allergien, die plötzlich kommen aufgrund von, wie auch immer, wenn jetzt jemand ein schlechtes Immunsystem hat, weil er aus dem Burnout kommt im dümmsten Fall oder halt einfach, weil er auf einmal eine Pollenallergie bekommt, sind das dann so Warnsignale, wo ich dann draufschauen darf oder sind es auch die, ich sag mal, die Allergiker, die halt seit sie Kind sind, schon mit dem Zeug rumzukämpfen haben.
Ja, auch die Kinder, die das schon von Anfang an haben, so wie ich, bei denen ist das Gleiche, so wie wenn man das auch erst mit 20 bekommt. Manch ein System, sage ich mal, ist je nachdem auch, wie gesund die Mutter war, wie man geboren wurde, wie man gestillt wurde oder gar nicht gestillt wurde, dann ist sehr, sehr ausschlaggebend dafür, wie das Immunsystem sich entwickelt oder ob man da halt welche unnatürlichen Injektionen, sage ich mal, bekommt, die das Immunsystem triggern. Das führt halt alles dazu, dass man nennt das in der Medizin TH2-Switch. Das heißt, das adaptive Immunsystem ist überaktiv und es greift halt ohne Grund irgendwelche Sachen an. So, das ist auch schon seit vielen, vielen Jahren bekannt und ist als Prinzip bei jeder Autoimmunerkrankung. Und das lässt sich halt auf der gleichen Ebene wieder beheben, wenn man die Trigger wegbekommt. Und da muss man halt gucken, was der Trigger war, dass das jetzt plötzlich passiert. Das war bei mir halt auch immer so. Und das ist das, was ich quasi die letzten, sagen wir, 5, 6 Jahre erforscht habe.
Das heißt, die Leute kommen zu dir, weil sie irgendwas haben, was sie nicht verstehen, und dann findet ihr gemeinsam raus, woran es denn wirklich, wirklich lag, und findet diesen Trigger, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch wieder gesund wird, hoch, kann man das so sagen? Oder möglich überhaupt?
Also zumindest bei so Allergien und solche Themen habe ich bis jetzt eine 100% Erfolgsquote.
Wow.
Also man darf ja keine Versprechen machen, ne? Aber das, sage ich mal, lässt sich relativ leicht beheben. Und andere Sachen sind natürlich etwas komplizierter und kann man auch nichts versprechen. Ne? Aber zumindest bei den einfachen Sachen, wenn, sage ich mal, das Mentale außen vor ist, was halt auch ein sehr wichtiges Thema ist, was ich ja gesagt habe. Du bist nicht dein Körper, du bist nicht deine Gedanken und auch nicht deine Emotionen. Wenn man die Ebene mit reinnimmt, wo ich nicht der Experte für bin, aber mich auch viel mit beschäftige, dann denke ich, ist alles möglich. Aber das ist natürlich dann auch für jeden selbst, sage ich mal, eine Lebensaufgabe, ne? Sich selber zu beobachten und gewisse Muster aufzulösen.
Ja. Wenn du jetzt mal an das Thema Selbstheilung denkst, also das, was du jetzt mir vermittelt hast, war, wenn ich mich beobachte, wenn ich mich da dran traue, wenn ich die Trigger rausfinde, dann habe ich eine Chance, mich eben selbst zu heilen mit den Informationen, die ich dann habe, und zwar auf eine eher sachliche Art und Weise. Oder was sagst du dazu und wo grenzt du dich eben ab zu Leuten, die sagen, wir können uns selber heilen, so von denen, die du vielleicht auch so kennengelernt hast?
Ja, viele, sag ich mal, schieben dann vielleicht auch alles auf die Psyche. Das ist definitiv aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung, meine Meinung ist ja eigentlich egal, aber es ist einfach meine Erfahrung, nicht so. Und früher gab es auch nicht so viele Autoimmunerkrankungen und früher war es ein aufsehenerregendes Erlebnis, wenn jemand mit 60 Krebs hatte und da, wenn man irgendwelche alten Bücher von irgendwelchen alten Ärzten liest, war das etwas Besonderes, und heute kriegen Kinder Krebs. Und das ist ja, ist ja kein Zufall, und das ist ja auch nicht unerforscht und lässt sich auch alles relativ leicht erklären, bloß wird nicht wirklich drüber aufgeklärt. Ne? Und es fließt halt nur immer da hin, wo das Geld hinfließt. Und das ist aus meiner Sicht halt ein großes Problem. Und ist ja auch gar nicht schlimm, aber das ist halt, bei meiner Gesundheit würde ich da halt mal Stopp machen. Aber das ist in der heutigen Welt halt einfach so. Ne? Und da muss man sich halt mit beschäftigen, und es wird einem keiner, auch ich nicht, dabei helfen und an den Arsch treten, dass man sich damit beschäftigt. Das muss man selber machen. Und auch weil ich jetzt hier was sage, heißt noch lange nicht, dass es stimmt. Und man muss sich immer sein eigenes Bild machen.
Ja, das finde ich ganz großartig. Das ist echt klasse. Ja, also das war natürlich auch ein bisschen provokant, die Frage. Ne? Also, dass du Leute nicht schlecht machst, das ehrt dich sehr. Und das finde ich auch total wichtig. Und das Thema Selbstverantwortung, denke ich, was du gesagt hast, spielt da einfach auch eine riesengroße Rolle. Wenn ich jetzt die klassische Medizin, also du bist kein Mediziner, du hast noch nicht Medizin studiert, weiß ich nicht, was du sagen kannst. Aber was sagst du, was können wir denn von der Schulmedizin lernen, und wo sagst du, naja gut, also da da bräuchte die Schulmedizin schon noch so ein paar mehr Informationen, damit sie wirklich auch den Menschen selber was gut tut. Hast du da eine Idee?
Ja, das ist prinzipiell ganz einfach. Die Medizin oder das Studium lernt Pathogenese ausgehend von der Krankheit. Und das funktioniert halt nur, wenn man einen Notfall hat. Und da ist die Medizin sehr, sehr gut und da brauchen wir sie auch. Aber alles, was chronisch ist, wird nicht gelernt und wird nur unterdrückt. Und du wirst nie in der Schulmedizin ein chronisches Problem oder eine Autoimmunerkrankung haben. Das ist ganz einfach.
Krasser Satz, aber stimmt. Wahnsinn, ja. Wenn ich jetzt nochmal auf meine Zielgruppe, die neuen Führungskräfte, eingehen möchte am Schluss und wir scrollen so mal durch die ganzen Ideen und Informationen, die wir in dem Interview gesammelt haben. Nur mal angenommen, eine Führungskraft kommt neu in die Führungsposition, hat eben wahnsinnig viele Herausforderungen und so weiter und so weiter. Hast du da sowas wie eine Mini-Toolbox für gesund führen oder für echte Gesundheit und auch, also ich finde, du kommst extrem entspannt drüber, auch so eine gewisse Ruhe und Selbstverantwortung und so weiter, wie ich denn da mich mit diesem Thema gesund führen oder einfach ganzheitliche Gesundheit in der Führungsposition, wie kann ich da starten? Gibt es da von dir Tipps?
Erstmal nicht zu viel Kopf machen, zum Beispiel sich nicht verrückt machen wegen Zucker oder wegen irgendwelchen Dogmen. Auch die meisten Supplemente braucht man nicht, sondern am besten einfach mal alles weglassen und einfach sich nährstoffreich ernähren. Das heißt, quasi so wie bei Oma vielleicht früher, das wird diesen Rahmen sprengen, das genauer zu erklären, halt die oxidierten Fette rauslassen. Das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, das Hauptproblem. Was ich bei so gut wie jedem sehe, dass er das falsch macht. Und dann gut schlafen. Das heißt, seine normal zumindest 6 bis 8 Stunden. Wenn man mehr braucht, ist es auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Und dabei halt den Raum halt recht kühl halten und den so dunkel machen wie möglich. Und dann morgens Sonnenlicht tanken und abends am besten auch. Und ein bisschen bewegen. Und dann, sage ich mal, bleibt ein Gesunder auch sehr gesund, ne? Und wenn man dann, sag ich mal, jemanden hat, der andere Probleme hat, dann muss man natürlich ein bisschen mehr machen. Aber prinzipiell reicht das, um gesund zu sein. Und da braucht man auch nicht verrückte Diäten, Kuren, was weiß ich, Selleriesaft trinken zum Beispiel ist nicht gesund, gar nicht gesund. Fasten ist auf Dauer halt auch Stress zum Beispiel. Und man sollte ja lieber einfach mal zurück zu den Grundlagen gehen und einfach sein Leben leben und dann nicht nur sich auf Gesundheit fokussieren. Also viele machen das ja inzwischen, was ja an sich glücklich ist, aber man sollte halt da sich auch nicht zu viel Kopf drum machen.
Vielen Dank für die Tipps. Ich habe jetzt am Schluss noch 21 Begriffe aus sämtlichem, was ich so von dir gefunden habe, also Insta und Homepage und sonst woher ich die alle habe. Und jetzt kannst du dir einfach mal 3 Begriffe von 21 aussuchen und dann ist es so ein bisschen, der Begriff kommt und dann gibt es eine kurze Antwort dazu. Magst du mir 3 Zahlen sagen von 1 bis 21?
7, 11 und 19.
7, 11 und 19. Und 19. Ah ja. Okay. Die 7 sind Schwermetalle.
Ja, Thema, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben. Oft ist der Trigger, dass das Immunsystem entgleist, zum Beispiel Schwermetalle. Und wenn man die dann rausbekommt, dann geht es einem sehr viel besser.
So. Ja, also Schwermetalle, die man schon im Körper hat.
Praktisch. Genau, da muss man halt rausfinden. Also viele machen sich da auch wieder verrückt, giften. Wenn man jetzt nicht irgendwie auf unnatürlichem Weg Schwermetalle in den Körper reinbekommen hat, dann hat der Körper immer noch eine Leber und eine Niere und so weiter. Dann geht das schon. Aber wenn man halt auf unnatürlichem Weg, warum auch immer, hohe Exposition abbekommen hat, dann muss man da halt mal gucken. Und dann weiß man ja auch, was reingekommen ist. Und dann kann man das gezielt ausleiten.
Ah ja, okay. Super. Zertifikate sind die SEL.
Ist in der heutigen Zeit natürlich an sich etwas sehr Wichtiges und ist aus meiner Sicht aber halt in der Zukunft immer immer weniger relevant. Man sollte schon Grundlagen haben. Und ich werde auch noch Biochemie studieren. Das habe ich mir aufgeschrieben. Aber erstmal, ja, muss ich andere Sachen machen. Und dann werde ich das halt nur zum Spaß machen und mit einem kritischen Blick das studieren und nicht einfach, um da halt ein Zertifikat zu haben. Mhm. Und ja, das Wichtigste ist immer noch halt das Ergebnis, dass es funktioniert, was man macht. Und das wird auch jeder Arzt bestätigen. Das, was funktioniert, hat halt recht sozusagen, ne? Und das andere halt nicht.
Ja, die letzte Zahl ist der Rollkragenpulli.
Ja, ich habe oft einen Rollkragenpulli an.
Gibt es dafür einen Grund? Oder?
Weiß nicht. Ich finde, das fühlt sich einfach gut an. Jetzt bei 35 Grad vielleicht nicht. Aber sonst im Winter, im Frühling und so, fühlt sich das gut an. Und ich habe da sehr viele von und trage die gerne. Also, vielleicht auch ein bisschen Branding so, ne? Aber prinzipiell gibt es da keinen besonderen Grund für.
Ja. Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, wo findet man dich denn am besten, wenn jetzt jemand einen Kontakt zu dir haben will? Was ist so dein Lieblingskanal?
Also am aktivsten bin ich auf Instagram. Mhm. Einfach unter jonathan-healthhacker. Oder ansonsten natürlich auch gerne meine Webseite jonathan.pi.de oder spitzenleistung.com oder ursachenforschung.com. Das sind unterschiedliche Webseiten, da kann man überall mal vorbeischauen, wenn man will. Und wenn wir jetzt hier gerade auf dem Podcast sind, natürlich gerne auch bei meinem Podcast Gesundheit und Spitzenleistung ganzheitlich verstehen, vorbeischauen. Mhm. Und dann freue ich mich, dich dort zu begrüßen.
Sehr schön. Du gibst mir sehr, sehr gerne alle Links, die du hast. Ich packe die auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Das letzte Wort gehört aber jetzt meinem Gast. Gibt es irgendwas, was du noch im Publikum weitergeben möchtest oder einfach, was du noch teilen möchtest?
Die Frage davor von dir fand ich schon sehr gut. Dass die Toolbox halt ist, dass man sich wieder zur Natur besinnt, mal mehr weglässt als hinzufügt, sich einfach nährstoffreich, oxidiertes Fett weniger ernährt und tief schläft und sich viel draußen aufhält, weil das sehr wichtig ist für den Körper. Und dann, wie gesagt, lebt man sehr gesund, dann beobachtet man sich noch ein bisschen und macht sich nicht einen zu großen Kopf. Und dann, ja, läuft das alles schon.
Super. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ganz toll, dass du dabei gewesen bist und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.
Ich bin echt Fan. Also es ist unfassbar, dieser 22-Jährige, was der an Wissen hat. Und diese unfassbar coole Art ist auch echt grandios. Also ich habe so viel gelacht. Ein toller Typ. Also kommt gerne auf ihn zu, wenn ihr euch erwischt gefühlt habt, wenn ihr irgendwelche Allergien habt oder Autoimmunerkrankungen und so weiter. Er ist wirklich sehr, sehr authentisch und auch sehr ehrlich, wenn er eben etwas nicht weiß. Aber ich denke, Jonathan hat auch ein super Netzwerk, damit auch wirklich jedem weitergeholfen werden kann. Das Thema gesunde Führung steht jetzt absolut im Fokus, einfach weil ich auch immer mehr merke, wie viel Burnout-Prävention ich machen darf für Firmen und neue Führungskräfte. Und hier ist es wahrscheinlich auch so, dass dieser Mix aus der digitalen und der Offline-Welt, dass der doch die ein oder andere Stressquelle für viele Menschen ist, genau. Und deswegen finde ich das Thema gesunde Führung sehr wichtig. Es wird auch weitergehen mit diesem Thema. Schaut gerne auch auf Instagram und auf LinkedIn. Da gibt es jetzt immer mehr Beiträge dazu. Und Jonathan und ich würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge, wenn sie euch gefallen hat, weiterleitet und teilt und natürlich auch sehr gerne liked alles, was dazu beiträgt, dass die Leadership-Welt und einfach auch wir immer gesünder werden und gesund bleiben. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge und bis dahin eine wunderbare Zeit euch. Bis dann, macht's gut. Tschüss.